Ich muss manchmal auch ein bisschen an Bret Easton Ellis denken. Ich finde, es gibt gewisse Parallelen zwischen denen.
Er kopiert Bret Easton Ellis. Und das ist auch mein Problem so ein bisschen mit John Niven. In diesem Buch Kill Your Friends denkt man, jo, das ist jetzt die schottische Ausgabe von Bret Easton Ellis. Bei Das Gebot der Rache denkst du, ja, das ist so wie Stephen King. Und ich glaube, das ist auch das, was er in der Musikindustrie gelernt hat. Ne? Es gab die Spice Girls, dann hat man festgestellt, oh ja, solche Mädelsbands, die laufen, dann machen wir jetzt auch noch eine und noch eine und noch eine und kopieren einfach das Konzept. Und das ist, glaube ich, das, was man in der Musikindustrie ganz gut lernt, oder?
Genau so ist das. Ja, das kann man eigentlich nicht besser sagen. Und dieser wahnsinnige Zynismus ist natürlich auch immer so ein Stück Verarbeitung von all dem, was man erlebt. Es sind aber Bücher, und das finde ich bei allen, und das finde ich übrigens auch bei Kill Your Friends, man kann irgendwie nicht aufhören zu lesen. Es hat
Stimmt.
Man will immer weiter wissen, wie das weitergeht, und das muss man auch erstmal als Autor hinbekommen. Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch. Das ist die 23. Ausgabe von zweimal ein Buch.
Und die erste Folge in diesem Jahr.
Und wir haben das ja vor einiger Zeit schon angekündigt, wir machen eine Spezialausgabe. Angefangen hat das damit, dass du mir erzählt hast, Sven, du würdest gerade John Niven lesen,
ja.
Kill Your Friends.
Stimmt.
Und du hast es mir so verkauft, als sei das was ganz Neues, und ich kenne fast keinen, der es nicht gelesen hat.
war ich mal wieder zu spät.
Nee, eigentlich bist du immer ganz schnell, und deswegen hat mich das so gewundert, auch weil diese Thematik interessant ist. Und da habe ich gesagt, ey, du musst von John Niven auch das und das lesen, und dann hast du gesagt, ich habe noch ein Buch von John Niven, und dann haben wir gesagt, ey, dann lass uns doch mal so eine Ausgabe machen, so eine John Niven Ausgabe.
Genau, du hast ja schon gesagt, Kill Your Friends, oder ich hatte das damals gesagt, und dann bin ich auch drauf gekommen, ich hab ja noch eine Rubrik, die heißt Hallo, was lesen Sie gerade?
Ja, die im Büchermagazin, die ist super.
Ja, da freut mich, dass sie dir gefällt.
Ja.
und da läuft das ja auch gerade anders als sonst. Normalerweise treffe ich ja die Leute spontan in Bus oder Bahn oder im Café. Einige haben denn ja auch ein Buch dabei, und dann gehe ich immer hin und frage, hey, was lesen Sie denn da gerade? Und zeichne die Gespräche auf, mache Fotos, wie die Leute ihr Buch lesen, und dann veröffentlichen wir das. Und es läuft gerade ein bisschen anders. Also ich suche mir die Leute gerade bei Instagram zusammen, wo viele unterwegs sind, die Bücher lesen. Und da hat mir halt eine erzählt, sie würde Das Gebot der Rache lesen von John Niven. Und das klang ganz gut. Also mich hatte das auch interessiert. Und das Buch habe ich jetzt auch hier liegen. Ein sehr guter Freund hat mir das Buch ausgeliehen. Und das habe ich jetzt auch gelesen.
Diese bei Instagram, ist das so eine... Na, ihr Lieben, ich lese gerade John Niven.
So eine ist das nicht. Ich guck da auch sehr intensiv eben halt nach Lesern und Leserinnen. Man muss ja heute so aufpassen, ne? Also
ja, dieses Sternchen.
Ja.
Mir hat neulich eine Freundin gesagt, wir sind politisch korrekter geworden. Das werden wir in dieser Ausgabe, wo es um John Niven geht, zwangsmäßig, notgedrungen, alles über den Haufen werfen. Weil John Niven ist alles andere als politisch korrekt.
Genau, deshalb werde ich jetzt, wir werden auch gar nicht mit dieser Sternchen-Sprechweise anfangen.
Nein.
Das könnt ihr total vergessen. Da sind wir nicht dabei. Ne, ihr LeserInnen.
Leserettinnen. Sag mal, will man das als Frau? Nein, ich will keine Leserettin sein. Ja, und dann ist Folgendes passiert, bevor wir dann auch gleich einsteigen in die einzelnen Bücher. Ich habe von einem sehr guten Freund von mir zu Weihnachten, der ist hier vorbeigefahren, einfach um draußen mit Abstand mir ein Weihnachtsgeschenk zu überreichen. Und er hat mir ein John Niven geschenkt, ohne das zu wissen. Das heißt Straight White Male. Wir haben Straight White Male von John Niven. Wir haben natürlich das neue Die Fuck-It List von John Niven, was gerade... zu Recht für große Diskussionen sorgt.
Ja, ist im Gespräch gerade.
Und wir haben Gott bewahre, das Religionsbuch, wie Jesus zurück auf die Erde kam.
Er ist wieder da.
Ja, genau. Und du hast Kill Your Friends und das Gebot der Rache, ne?
So sieht's aus. Wir sollten vielleicht noch ein paar Takte über den Autor nochmal sagen. Wer ist John Niven eigentlich? Also was ich weiß ist, John Niven ist ein Schotte. Ja. Er lebt in Schottland und lässt das auch in seinen Büchern immer durchblicken, so diesen schottischen Hintergrund. Mhm. Ja, richtig bekannt wurde er ja eigentlich mit Kill Your Friends.
Genau, John Niven hat in Glasgow sogar Literatur studiert, habe ich gelesen, und ist dann in die Musikbranche gegangen, hatte erst so ein Dance-Music-Label und ist dann bis zur Polygram gekommen, war ein sogenannter A&R-Manager, also das sind die aussuchen, welche Bands einen Vertrag bekommen, welche gesigned werden, wie man in der Musikbranche sagt. Und da hat er eine ganze Zeit gearbeitet. Eine seiner legendären Leistung oder Nichtleistung ist, dass er Coldplay abgelehnt hat. Mit den Worten.
Was?
Mit den Worten, das ist ein Radiohead für Arme oder für Schwachköpfe oder so.
Das ist ja bitter. Also
das ist wirklich bitter. Ja.
Ich meine, da muss man doch kein A&R-Manager sein, um zu sehen, was man mit der Band hätte erreichen können, oder? Also
nein.
Ich meine, also das ist mir echt ein komplettes Rätsel, wie man die ablehnen kann.
Ja, er ist dann hat seinen Job gekündigt, um sich dem Schreiben zu widmen.
Ja.
Und das tut er ja.
Um sich in die Ich-schäme-mich-Ecke zu stellen, wahrscheinlich
ja.
auch.
Ja. Vielleicht ist ihm das auch gar nicht peinlich. So wie ich den einschätze, ist ihm überhaupt nichts peinlich.
Wenn
man sowas
ja.
schreibt, wie der so schreibt, dann ist einem nichts peinlich.
Ja, das hatte ich nämlich auch gelesen, dass er in Kill Your Friends, deshalb bin ich auch auf das Buch aufmerksam geworden, dass er dort seine A&R-Manager-Tätigkeit in der Musikindustrie verarbeitet.
Ja.
Ja. Und ich glaube, der hat eine Menge zu verarbeiten.
Ganz bestimmt. Wir haben uns überlegt, wir fangen jetzt mal an mit dem Aktuellen, und das ist die Fucketlist. In jedem Fall ist die Rahmenhandlung absolut spektakulär von diesem Buch. Ich erzähle erstmal, wer die Hauptperson ist. Das wird die Geschichte erzählt von einem gewissen Frank Bill. Der lebt im Mittleren Westen in Amerika. Es fängt damit an, dass er zum Arzt geht und eine Diagnose bekommt. Er hat Krebs im Endstadium, wovon er nichts wusste. Er ist ehemaliger Zeitungsredakteur, hat eigentlich eine ganz gute Karriere hingelegt, war dann Alkoholiker, weil, und das kommt dann halt so Stück für Stück immer raus, weil er ein wirklich grauenhaftes Schicksal erlebt hat. Seine dritte Frau ist Lehrerin gewesen und er hat einen Sohn. Beide, der Sohn ging in die Schule, in der die Lehrerin unterrichtet hat, und da gab es einen amerikanischen Amokschützen, einen Jugendlichen, und der hat sowohl seine Frau als auch seinen Sohn an dieser Schule bei einem Amoklauf getötet. Es kommt drauf, er hat aus einer anderen Ehe noch eine weitere Tochter, und diese Tochter kommt bei einem illegalen Abtreibungsversuch ums Leben in einem Krankenhaus. John Niven hat also im Grunde nichts mehr zu verlieren. John Niven, sage ich schon. Frank Bill hat im Leben eigentlich nichts mehr zu verlieren. Der Mann ist vollkommen am Ende, als er diese Krebsdiagnose kriegt und nimmt die eben auch so hin. Naja, es ist ihm völlig egal. Und er fragt auch nicht diese eine Frage, die jeder Patient stellt in diesem Moment, wie lange habe ich noch, weil ihn das überhaupt nicht interessiert. Man muss vielleicht vorab schon mal sagen, in all unseren Büchern, ich weiß nicht, ich habe das Gebot der Rache nicht gelesen, aber die Hauptperson ist ja nie sympathisch. Also die mag man ja eigentlich nie. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, sind das Typen, die die Hauptrolle spielen, die eigentlich jetzt keine Leute sind, mit denen man sich so wirklich identifizieren kann. Man findet es eher krass, wie die sich so ausdrücken und was die so machen.
Das stimmt. Bei Kill Your Friends ist es auf jeden Fall so. Da war ich auch teilweise auch echt schwer genervt von dieser Figur, weil sie einfach du hast es mit einer Figur zu tun, die nur kokst, die nur säuft, die nur zynisch ist, nur drastisch in der Sprache. Das kann echt nerven nach einer Zeit. Mhm. Und bei Das Gebot der Rache ist es eigentlich nicht so. Also da ist die Stimmung, die John Niven da beschreibt, eine ganz andere. Und da konnte ich mich schon ganz gut mit dieser Hauptfigur identifizieren. Also die war nicht so grundsätzlich böse und versoffen wie in Kill Your Friends.
Ja, das Interessante an diesem Frank Bill ist eigentlich, dass man das auch zu teilen tut. Er tut einem halt irgendwie wahnsinnig leid und man kann in Teilen verstehen, warum der das macht, warum er so durchdreht. Und das ist dann die Rahmenhandlung eigentlich. Weil viel wichtiger als der eigentliche Frank Bill oder die Biografie von diesem Frank Bill ist die Zeit, in der das spielt und die Umstände. Und es ist spielt ein paar Jahre in der Zukunft. Donald Trump hat die Wahl 2020 gewonnen. Das Buch hat er vorher geschrieben, hat John Niven vorher geschrieben. Und er hat aus diesem Land, wir befinden uns etwa im Jahr 2023, so definiert ist es nicht. Und er hat dieses Land natürlich völlig verändert. Inzwischen ist er auch selbst nicht mehr Präsident, sondern Ivanka ist die Präsidentin der Vereinigten Staaten.
Oh Gott.
Aber er ist natürlich der Drahtzieher im Hintergrund. Und es ist alles, was dieser Mann Schlechtes auf den Weg gebracht hat, ist hier in total ausgeprägter Form da. Die Waffengesetze, jeder hat halt eine Waffe oder mehrere Waffen, ist es noch viel einfacher ranzukommen. Die Grundrechte sind total reduziert worden. Die Mauer an der mexikanischen Grenze steht inzwischen. Jeder Migrant wird verfolgt, wird des Landes verwiesen, kommt ins Gefängnis. Es gibt so gut wie keine Rechte mehr. Es ist ein völlig totalitärer, grauenhafter Staat. Und in diesem Land lebt der Frank Bill. Und er realisiert, er kommt ja aus dem Mittleren Westen, also wie man ja sagt. Und das sind ja alles Leute, die, also da sind viele Trump-Wähler, nicht alles Leute, das darf man nie verallgemeinern, aber die meisten Trump-Wähler sind ja aus dem Mittleren Westen und aus dem Mittelteil des Landes. Und er, weil er damals Hillary Clinton nicht mochte, hat er als Protest wieder Trump gewählt, weil er davon ausgegangen ist, dass der nie und nimmer diese Wahl gewinnen wird. Und er macht halt, er hat sich in mühevoller Kleinarbeit diese sogenannte Fuck-It-List.
Ja, genau, das wollte ich nämlich fragen. Was ist denn das jetzt für eine Liste eigentlich?
Ja, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil man nicht zu viel vorwegnehmen darf. Aber diese Fuck-It-Liste ist im Grunde eine Art Racheliste. Er rächt sich an den Menschen, die ihm das angetan haben, dass er dieses Leben führen musste, was er führen musste, nämlich dieses einsame Leben als Alkoholiker. Er hat seine Familie verloren, der ist wirklich kaputt und zieht dann halt los und hat halt 5 Leute auf dieser Liste und jeder ist eine Kategorie höher, also an die ist noch schwerer ranzukommen als an den Vorgänger. Da ist dann da steht einer von der Waffenlobby drauf und so weiter. Ich kann das jetzt nicht so weit erzählen, weil ich nur raten kann, dieses Buch zu lesen. Es ist sehr, sehr gut. Es ist anders als die anderen John Niven Bücher, weil es überhaupt nicht lustig ist. Es gibt ein paar Szenen, die durch diesen Zynismus leben, die dann auf eine Weise komisch sind, aber es ist nicht witzig.
Also ein sehr guter Freund von mir, der hat das Buch auch gelesen. Er ist kein John Niven Fan, weil er hat auch andere John Niven gelesen und hat sich gefragt, was soll das eigentlich? Aber er sagte tatsächlich, die Fuck-It-Liste, das sei wirklich ein gutes Buch. Das hat ihm sehr gefallen. Ich glaube, er kriegt die Krise, wenn er hört, dass wir eine John Niven Spezialausgabe machen, weil alles andere von John Niven findet er nun ganz und gar nicht toll. Von daher, aber also das muss wirklich, wenn er sagt, dass das ein gutes Buch ist, dann muss das wirklich ein herausragendes Buch sein von ihm.
Ja, und weil ich das natürlich sage, das ist wirklich ein sehr gutes Buch.
Und was du sagst, er wird zum Mörder und Alkoholiker und so weiter, das ist ja tatsächlich auch etwas, was in den anderen Büchern immer eine Rolle spielt. Bei Kill Your Friends sowieso, da wird er ja auch zum Mörder. Und bei Das Gebot der Rache, ja, verrate ich jetzt wahrscheinlich zu viel, ist er ja auch ein Mörder.
Ja, in Straight White Male ist er kein Mörder, aber der zugekokste Typ, ist sexsüchtig und in jeglicher Form überhaupt nicht gesellschaftsfähig mehr, auch. Können wir vielleicht später nochmal erzählen. Was ich an der Fuck-It-List interessant finde, oder an diesem Buch interessant finde, ist, dass das wahnsinnig zeitgemäß gerade ist. Wir hatten diesen Sturm aufs Kapitol in Amerika, was ja eigentlich als Ereignis so dramatisch und hoch ist, wie ich finde. Das ist eine solche Katastrophe, die da passiert ist. Aber es sind die Typen, die da reingegangen sind ins Kapitol. Und wenn man dann diese Bilder sah in den Nachrichten und die Fotos in den Zeitungen, sind es eigentlich genau die Typen, die in dem Buch eine große Rolle spielen. Aber das Buch hat er schon lange vorher geschrieben. Also so eine Erstürmung des Kapitols hätte man bei John Niven gelesen und ja, okay, das ist halt John Niven und das ist, wenn man die wenn man die Zukunft ein bisschen weiter dreht, wenn man die Schraube ein Stückchen weiter anzieht. Und genau das ist aber gerade alles so passiert.
Ja.
Und das macht das natürlich unheimlich zum echten Thema gerade, dieses Buch. Und es wird ja auch so viel diskutiert.
Ja, ja.
Das hat mir wahnsinnig gut gefallen, das Buch. Das ist natürlich auch drastisch in seiner Sprache, wie John Niven eben ist. Aber es ist eben auf eine ganz erschreckende Weise wahnsinnig zeitgemäß und in sich auch total logisch. Also jede Handlung, die in diesem Buch passiert, ist eben immer noch ein weiterer logischer Schritt, bis hin zur letzten Seite, das Ende, was einen natürlich dann auch umhaut. Ich kenne eigentlich niemanden, der Kill Your Friends richtig gut findet. Ich kenne ganz viele Leute, die haben das gelesen und auch aus der Musikbranche, weil ich selber auch viel mit der Musikbranche zu tun hatte und auch ein bisschen weiß, wie sie tickt, was da so geht, was nicht. Das ist natürlich wahnsinnig übertrieben alles. Die Musikbranche regt sich darüber, und die hat einen gewissen Humor, immer über sich selbst lachen zu können, regt sich trotzdem über dieses Buch auf, weil es halt völlig unrealistisch ist. Aber ich finde, dass ganz viele Sachen da drin sind in Kill Your Friends, die so oder so ähnlich wirklich passiert sind. Wir reden hier über die, waren es die 90er Jahre? Ja, es waren die 90er Jahre, über die
ja, Stadt, genau. Oder? Es ist also genau die Zeit, der Spice Girls zum Beispiel, so in der Zeit ungefähr spielt das. Und ja, es geht hier um Steven Stelfox, so nennt er sich, also so heißt die Hauptfigur in diesem Buch.
Darf ich ganz kurz sagen, dass der auch in anderen Büchern noch vorkommt, auch in einem späteren Gott bewahre, worüber wir auch noch sprechen wollen.
Ja, okay. Und es geht auf Seite 18, also da bekommt man schon mal eine Stellenbeschreibung. Also da heißt es hier, das ist mein Job. Ich höre mir Musik an, Sänger, Band, Songwriter und entscheide, welche eine reelle Chance auf kommerziellen Erfolg haben. Dann kümmere ich mich darum, dass ihre Musik angemessen aufgenommen wird und wir, die Plattenfirma, verkaufen sie schließlich an euch, die Öffentlichkeit. Klingt ganz einfach in deinen Ohren. Fick dich ins Knie, du würdest es keine 10 Minuten überleben. So.
Das ist ein guter Ausschnitt, weil man da einfach sieht, wie der Mann schreibt. Ne? Das ist genau, ich glaube, das fick dich und fuck it und so, das kommt oft vor in den Büchern. Es wird viel geflucht in allen Büchern. Und das ist eine Art Merkmal. Ich meine, ich muss manchmal auch ein bisschen an Bret Easton Ellis denken. Ich finde, es gibt gewisse Parallelen zwischen denen.
Er kopiert Bret Easton Ellis. Und das ist auch mein Problem so ein bisschen mit John Niven. In diesem Buch Kill Your Friends denkt man, jo, das ist jetzt die schottische Ausgabe von Bret Easton Ellis. Bei Das Gebot der Rache denkst du, ja, das ist so wie Stephen King. Und ich glaube, das ist auch das, was er in der Musikindustrie gelernt hat. Ne? Es gab die Spice Girls, dann hat man festgestellt, oh ja, solche Mädelsbands, die laufen, dann machen wir jetzt auch noch eine und noch eine und noch eine und kopieren einfach das Konzept. Und das ist, glaube ich, das, was man in der Musikindustrie ganz gut lernt, oder?
Genau so ist das. Ja, das kann man eigentlich nicht besser sagen. Und dieser wahnsinnige Zynismus ist natürlich auch immer so ein Stück Verarbeitung von all dem, was man erlebt.
Ja,
und was genau. Im Musikbusiness passiert.
Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, damit muss man klarkommen in diesem Buch. Also es ist wirklich total zynisch die ganze Zeit geschrieben und sehr pervers auch teilweise, sehr krawallig, sehr viel Fäkalsprache. Und das kann auf Dauer über mehrere hundert Seiten, kann das schon ein bisschen anstrengend werden.
Mhm. Es sind aber Bücher, und das finde ich bei allen, und das finde ich übrigens auch bei Kill Your Friends, man kann irgendwie nicht aufhören zu lesen. Es hat
Stimmt.
Man will immer weiter wissen, wie das weitergeht, und das muss man auch erstmal als Autor hinbekommen.
Ja, das sehe ich genauso. Also deshalb habe ich auch Kill Your Friends natürlich auch zu Ende gelesen. Zum einen ist es ja doch irgendwie wenn du die ganze Zeit im Hinterkopf hast, ja, das ist ja so eine Art Insider-Bericht eines ehemaligen Musikmanagers, dann findest du das als Leser eigentlich auch ganz interessant, auch wenn es natürlich hoffnungslos überzogen ist, aber du denkst dir so, ist das wirklich so überzogen? Ich meine, wurde da in den 90ern, da wurden doch total wilde Partys gefeiert, da wurde gekokst und gesoffen, bis der Arzt kommt, und das ist ja hier so in diesem Buch, so ganz abwegig ist dieser übertriebene Alkohol- und Drogenkonsum auch in diesen Kreisen, glaube ich, nicht.
Nein, in keinem Fall. Und das ist ein Bereich, wo er sich tatsächlich auskannte, natürlich durch seinen Job. Er hat übrigens vorher schon ein Buch geschrieben, das heißt Big Pink. Und das ist eigentlich eine Geschichte von dieser Band aus den 70er Jahren, The Band, wo auch Bob Dylan war, wo Robbie Robertson mit in der Band war. Und da hat er auch eine Fiktion draus gemacht, dass er so ein Drogendealer, ein Drogendealer, der diese Band eben immer mit Drogen versorgt hat, gespielt hat. Und diese ganze Geschichte auch der Tour und des Albums erzählt. Und er dann selber eben in genau diese Rolle kommt, dass er so ein Drogendealer ist und ein Teil dieser Musikindustrie wird dadurch, aber eben eigentlich als Drogendealer. Das war so sein erstes Buch, was er geschrieben hat, was dann auch später, glaube ich, erst übersetzt wurde.
Ja, auf jeden Fall, was ich
an dem Robbie Buch Robertson, muss ich auch ganz kurz dazu sagen, entschuldige.
Ach so, ja.
Robbie Robertson, der Gitarrist war in dieser Band, hat damals gesagt, es war so, als sei der dabei gewesen. Der hat dieses Buch gelesen und er fand das sehr realistisch beschrieben. Also, wie du sagst, es ist nicht alles an den Haaren herbeigezogen bei ihm.
Ja, okay. Was ich ganz witzig finde an dem Buch ist, es gibt ja, ich glaube, jeder A&R-Manager macht das durch, dass er also irgendwann mal mit irgendeiner Newcomer-Band zusammensetzt, die unbedingt unter Vertrag genommen werden wollen und die ihm dann ihr Zeug da vorspielen und er muss eben halt ein Feedback geben. Und das finde ich, das sind so ziemlich so die witzigsten, teilweise auch drastischen Stellen in diesem Buch. Möchte ich ganz gerne mal ganz kurz mal eine Stelle mal vorlesen. Da sitzt er also mit einer jungen Band zusammen und die jetzt also von ihm wissen wollen, nachdem er jetzt also gehört hat, wie die so klingen, wollen die jetzt also wissen, wie findest du das denn? Was denkst du denn? Was ich denke, ganz ehrlich, ich denke, ich würde dich und den Rest deiner Band gerne in Agonie schreien hören. Es sind Schreie vor Schmerzen, verursacht durch Hodenkrebs oder sowas. Ich denke daran, dass ich mir letzte Woche für 180 Pfund eine Krawatte gekauft und sie ein paar Stunden später betrunken in Soho wieder verloren habe. Ich denke darüber nach, diesen armseligen, mittellosen Penner genau das zu erzählen. Stattdessen verkünde ich, großartiger Gitarrensound.
Das ist ganz, ganz typisch John Niven. Können wir ganz kurz einen Sprung machen zu Straight White Male, weil das ist im Grunde exakt der gleiche Typ. Das ist ein sogenannter Kennedy Marr, der da spielte, ist ein ganz erfolgreicher Autor und ein Drehbuchautor, der inzwischen in L.A. lebt, der ist eigentlich Ire. Und scheffelt Millionen, ist steinreich, ist nur Testosteron gesteuert, hat nur junge Frauen im Schlepptau, trinkt ohne Ende schon ab mittags Whisky und ist ein völlig kaputter Typ, wahnsinnig zynisch. Und das ist genauso ein Typ, wie du ihn da gerade beschrieben hast. Und da ist die Geschichte, dass dieser Kennedy Marr erfährt von seinem Management, die sich immer noch um ihn kümmern, man weiß eigentlich überhaupt nicht mehr warum, dass er eigentlich pleite ist. Dass der viel, viel mehr Geld ausgibt, als er einnimmt, weil er nur in den teuersten Restaurants ist und einen wahnsinnig teuren Lebensstil hat mit seinen ganzen Autos und so weiter. Und er hat Steuerschulden und muss Steuern zahlen. Und dieses Geld ist absolut nicht, weil er alle seine Filme und seine Drehbücher, er lässt alle schleifen, er kümmert sich eigentlich um nichts mehr, er beleidigt nur alle möglichen Leute. Und er ist dann für einen Preis in England nominiert, für einen Buchpreis, für einen Roman, der 10 Jahre alt ist. Und da bekommt er dann einen Preis von 500.000 Pfund. Wenn er aber, als Gegenleistung, muss er halt in England an einer Uni und unterrichten in Creative Writing. So. Und er muss dann halt in dieses Kaff nach England und da die Studenten unterrichten. Und dieser Typ selber, er beschreibt sich auch immer, also er hat immer noch so einen kleinen Rest Selbstreflexion, möchte ich mal sagen, und beschreibt hier etwas, was, ich würde das gerne mal eben vorlesen, aus diesem Buch Straight White Male, ja. Was später erschienen ist, aber was vom Charakter her ähnlich ist und was so typisch für ihn ist. Und er beschreibt eigentlich hier sich selbst mit anderen Leuten im Zusammenhang. Er sagt, in Beverly Hills begegnete Kennedy ständig solchen Männern. Bauchansatz, graues Haar und einen lichten Schweißfilm auf ihrer hohen Stirn. Trampelten sie vom Haus zum Carport und glitten hinter die Lenkräder ihren schweren Kutschen und protzigen Oldtimer. Er sah sie bei Bristol Farms ihre Steaks kaufen und traf sie bei Evans im Humidor. In mehr als 50% der Fälle stöckelte ein 26-jähriges Mädel in Hotpants und T-Shirts affektiert vor ihnen her und füllte den Einkaufswagen mit Indivien, Blattsalate, Radicchio, Sojasprossen und Champagner. Im Urlaub saß Kennedy zwischen ihnen auf dem Flug nach Hawaii. Diese Leute waren seinesgleichen. Er war einer von ihnen. Die Mädchen waren glücklich und aufgeregt, angetörnt vom Alkohol und der ersten Klasse. Und warum auch nicht mit 26, wenn man noch vollkommen unschuldig war, wenn der Schmerzkatalog noch einer servierten Kritzelei war und nicht das vollgeschriebene Buch, das später daraus werden würde, dieser russische Roman. Die Männer dagegen starrten missmutig in ihre GQs, auf ihre Monitore und ihre testosterongeschwängerten Thriller. Die Mädchen befanden sich noch ganz am Anfang der Achterbahn. Sie waren nervös, wenn die Schienen unter ihnen zu klacken begannen, wenn sie den Scheitel des Zughügels erreichten, das Kribbeln im Bauch, das Blau um sie herum, alles war aufregend und berauschend. Die Männer, diese alternden Halunken, sie donnerten auf das Ende zu, ratterten in die letzte Kurve hinein und was tat man dann? Man schrie. Das ist genau so ein Typ, nur diesmal in der Film- und Buchbranche.
Ja, ja. Ich wollte auch noch mal kurz noch mal eine Stelle vorlesen. Da geht es also tatsächlich um so eine Girl-Power-Band, die er da also unter Vertrag nehmen soll. Und da ist dann auch wieder, ne, was denkst du über unser Zeug, wird er gefragt. Ne, was denkst du denn? Was ich denke? Ich denke, ihr seht aus wie die schlimmste Sorte Sozialhilfe-Schmarotzer, alleinerziehende Mutter, Vorstadt-Ghetto-Trash, die ich mir vorstellen kann. Ich denke, eure Musik ist der übelste Affront gegen die Menschlichkeit. Aber ich denke auch, dass wenn wir richtige Songwriter, Sessionmusiker und vernünftige Produzenten hinzuziehen, wenn wir Stylisten und Visagisten das Geld kofferweise hinterher schleudern, wenn wir Weltklasse-Fotografen und Videoregisseure anheuern, euch persönliche Trainer besorgen und es schaffen, euch allesamt für ein paar Monate von Kentucky Fried Chicken und Wodka fernzuhalten, wenn wir jemanden finden, der euch beibringt, wie Menschen zu sprechen, wenn wir schwindelerregende Summen für die Beschäftigung von Pressepromotern und Marktschreiern ausgeben und wenn es denen irgendwie gelingt, genug Journalisten, Radioprogrammchefs und TV-Produzenten davon zu überzeugen, dass ihr in Wirklichkeit gar keine völlig talentfreien Schlampen seid, die bloß um Chris Evans zu treffen sogar einen Esel einblasen würden, sondern das einzig Wahre seid, dann, vielleicht aber auch nur vielleicht, denke ich, könnten wir mit dem Wind im Rücken und einigen Verschnaufpausen eventuell ein paar beschissene Platten verkaufen? Stattdessen sage ich, ich denke, es ist großartig.
Das ist echt interessant, weil es der gleiche Typus Mensch ist. Er muss einen unheimlichen Spaß dran haben, über diese Leute zu schreiben. Er ist genauso wie dieser Kennedy Ma in Straight White Male.
Ja, also das sind ja, so die Szenen.
Man hat schon seinen Spaß daran, ne?
Ja,
wenn da
ja.
jemand einfach mal so die Wahrheit sagt, manchmal ist es nämlich die Wahrheit, ist das schon ein großer Spaß. Und das in dieser drastischen Sprache, man hat schon, es ist schon lustig auch.
Das fand ich auch großartig an dem Buch irgendwie, ne? Sie haben es mit einem Künstler zu tun, der nennt sich Rage. Das ist irgendwie so ein Rapper, so ein Hip-Hopper oder so. Und den verantwortet nicht er, sondern so ein anderer Musikmanager, ne? Und dieser Hip-Hopper, der hat sich irgendwie so ein sauteures Studio gemietet und irgendwann ist so der Punkt, wo dann so gefragt wird, Mensch, lass doch mal nachfragen, wie weit ist denn der eigentlich? Also wann kommt denn jetzt endlich mal was Neues? Und der Typ, sein Kollege, der kriegt jedes Mal Schweißperlen auf der Stirn, wenn das Thema angeschnitten wird. Weil er genau weiß, da kommt nichts. Ja, also der verpulvert irgendwie diese Studiomiete und da kommt einfach nichts. Aber es gibt dann irgendwann den Punkt, da werden sie eingeladen, wo dieser Musiker in Anführungsstrichen, ja, der diesen Plattenleuten sein neues Material vorspielt. Und das ist auch so herrlich, weil sie erwarten jetzt natürlich irgendwie eine Nachfolgesingle, die also auch mal ein bisschen erfolgreicher jetzt wird. Und sie haben so viel Geld in diese Produktion reingeschossen. Und der spielt ihnen jetzt also sein Material vor. Und das ist eine Single, wo irgendwie überhaupt nichts passiert. Irgendwann fragt sich dann also hier Stephen Stelfox, wo ist denn da jetzt endlich mal eine Hook oder wo ist denn da jetzt endlich mal ein geiler Refrain oder so, ne? Und das ist dann eine Single, die geht 66 Minuten lang. Das ist, und das ist so, du denkst so, ja, genau, das sind dann diese Künstler, die sich nicht reinquatschen lassen wollen, ja, die dann plötzlich einen auf Künstler machen, weil sie glauben, sie sind einfach die Größten und wollen jetzt eben halt so eine Nummer da abliefern. Und das ist so herrlich geschildert. Das ist so eine herrliche Szene in diesem Buch, wie sie alle da sitzen. Und wie, irgendwann ist dann die Vorführung vorbei und dann auch wieder die Frage, na, wie findet ihr es? Und sie haben gerade die absolute Katastrophe gehört und merken gerade, dass sie Tausende von Pfund in eine Produktion investiert haben, die einfach nur schlimm ist. Das ist wirklich genial. Das ist wirklich genial.
Und das macht halt Spaß. Der, das ist wirklich, es gibt gute, zu dem Stephen Stelfox gibt es, zu diesem Kennedy Ma, gibt es viele Verbindungen. In Straight White Male ist es zum Beispiel so, da sitzt er in seinem Büro und seine Sekretärin ruft ihn an und sagt, denkst du heute Abend an diesen Termin von dieser ganz großen, aufstrebenden, neuen Dichterin? Die hat eine Lesung. Und wenn er das Wort Dichterin hört, kriegt er schon eine Krise und will da in keinem Fall hin. Und dann sagt die Sekretärin, hast du denn eigentlich auch das Foto von ihr gesehen? Und dann poppt halt so ein junges Mädel, wahnsinnig hübsches Mädel auf. Ja. Und er soll halt so das Intro halten und durch diesen Abend moderieren. Und dann sagt er natürlich, als er die sieht, sofort zu, weil so der ist halt so gesteuert die ganze Zeit. Ja. Und dann geht er dahin und schafft es auch gerade so und er fängt schon an, sie anzugraben und es wird schon voll peinlich irgendwie, weil er ist ja über 40 und die sind immer alle Anfang 20 und es läuft halt auch nicht immer so, wie er sich das vorstellt. Und dann muss er da diese Rede halten und muss aber wahnsinnig nötig auf Klo. Er muss einfach nochmal pinkeln. Und sie sagen, nee, wir hängen ja schon in der Zeit, du musst jetzt hier bleiben. Und dann setzen sie halt alle in einer Runde und dann liest sie ein Gedicht nach dem anderen vor. Und er hat halt sich auch überhaupt nicht mit der beschäftigt. Das ist total peinlich, was er dann da über sie erzählt. Und er ist nur noch damit beschäftigt, irgendwie einen Weg zu finden, auf Klo zu gehen. Und dann gibt es so kurze Pausen, wo es dann heißt, so, und dann gibt's Applaus. Und dann in dem Moment will er aufstehen. Dann wird er quasi sofort, nee, wir sind noch nicht fertig. Jetzt kommen noch drei kurze Zyklen aus irgendwas. Und dann muss er da weiter sitzen.
Zyklen und allein.
Am Ende bleibt er einfach sitzen und pinkelt sich in die Hosen. Und das ist eine wahnsinnig witzige Stelle. Es gibt auch wirklich Fans von diesem Buch, weil man einfach Spaß daran hat, diese total kaputte Szene einfach nochmal weiter zu übertreiben und sich da in diesen Rausch zu schreiben. Aber ich möchte gern noch über ein anderes Buch was sagen, was anders ist von John Niven. Eigentlich auch die Fucketlist ist ja anders als das. Über diese Charaktere hat er dann auch irgendwann mal alles erzählt, auch wenn die immer wieder auftauchen, aber eben nicht mehr so intensiv in den späteren Werken von ihm. Und ein Buch, das soll er nochmal umgeschrieben haben auf dringenden Wunsch des Verlages, das heißt Gott bewahre.
Ja.
Und The Second Coming in Englisch, so hieß es im Original. Und ich muss kurz erzählen, worum es ging. Und da sieht man, es geht um etwas ganz anderes. Auch dieses Buch, das sage ich gleich vorweg, hat mich total begeistert, aus ganz vielen Gründen. Aber ich glaube, für Leute, die streng religiös sind, ist das Buch ein Problem. Ich beschreibe kurz, was passiert. Gott geht fischen, der macht Urlaub und ist mal für eine Woche weg. Das Problem ist, dass diese Woche 400 Jahre auf der Erde sind. Also die Zeitrechnung oben im Himmel ist ein bisschen eine andere als die auf der Erde. Und er kommt also zurück und guckt auf die Welt und sieht, dass die Welt völlig aus den Fugen geraten ist. Er kriegt Berichte von seinen ganzen Engeln und von den Leuten, die da oben mit ihm so im Himmel sind. Und er ist einfach nur noch entsetzt. Es gibt eine Stelle in dem Buch, da geht, glaube ich, über 4 oder 5 Seiten, werden alle religiösen Gemeinschaften aufgezählt, die es gibt auf der Welt. Das ist wahnsinnig ermüdend zu lesen, aber es ist auch so schockierend, weil das kein Ende nimmt. Und Gott irgendwann sagt an einer Stelle, naja, was ist denn daran so schwer zu verstehen? Seid lieb zueinander. Ich verstehe gar nicht, was ich hier noch sagen soll. Und es ist so einfach. Die Formel, dass die Menschen zusammenleben, ist so einfach. Und er geht also zu seinem Sohn. Sein Sohn Jesus ist halt, kifft eigentlich den ganzen Tag und spielt mit Jimi Hendrix Gitarre. Er ist ein ziemlich guter Gitarrist und Sänger geworden, Jesus im Himmel. Und er sagt, du musst leider nochmal auf der Erde, du musst nochmal sagen, seid lieb zueinander. Und er hat da überhaupt keinen Bock drauf eigentlich, weil er sich da sehr wohl fühlt mit Jimi Hendrix und den ganzen großen Musikern, die da inzwischen bei ihm im Himmel angekommen sind. Und er kifft auch den ganzen Tag. Und all das ist natürlich zutiefst blasphemisch. Aber das Buch ist eigentlich nie
ordinär oder so.
Ja, doch, ordinär ist das total, weil die halt auch so reden, wie John Niven-Figuren eben reden. Aber es ist nie so wirklich beleidigend gegen Glauben. Er macht sich nie über irgendeinen lustig, der glaubt. Er rückt es eigentlich nur mal wieder in so eine Richtung. So schwer ist das doch eigentlich alles gar nicht. Und er würde niemanden angreifen in diesem ganzen Buch, weil Jesus ein total cooler Typ ist. Jesus kommt halt dann zurück auf die Erde und macht bei so einer Castingshow mit, bei so einer The Voice oder so. Und begeistert die Menschen mit seiner Stimme. Also da ist eine Magie in dieser Stimme. Und Steven Stelfox spielt da übrigens auch wieder mit. Der ist dann da halt auch in der Fernsehbranche. Der macht diese Show, so eine große Castingshow. Und Jesus geht halt durch die Decke mit seinen Liedern. Der ist aber eben immer gut. Der ist zu allen so gut und er ist, wenn man so über Leute sagt, der ist zu gut für diese Welt, das ist der natürlich auch. Und der bekommt dadurch wahnsinnige Schwierigkeiten, weil der eben gegen das Böse, wie es auf der Welt inzwischen grassiert, dem ist der gar nicht gewachsen. Und das ist irgendwie so das Gute an dem Buch. Er beschäftigt sich mit der Idee, was wäre denn, wenn Jesus heute wieder auf die Erde kommt und wir das wieder nicht erkennen.
Ja.
Und er fängt halt sich an, so einer Gesellschaft in so eine Gang, die halt Containern. Und das findet er total super, damit die Lebensmittel halt nicht weggeschmissen werden. Und da wird er total vermöbelt halt von Leuten und er wird festgenommen und all das. Und das ist einfach, der ist einfach nur gut und niemand erkennt das. Und ich kenne auch Leute, die sehr religiös sind, die das Buch richtig gut finden.
Ja.
Obwohl man da natürlich über seinen Schatten springen muss, wenn man hört, Jesus kifft da nur im Himmel mit Jimi Hendrix und so. Und die fluchen halt auch alle, diese ganzen Engel und die ganzen Berater von Gott, Gott auch selber, die machen sich total an, die haben eine Fäkalsprache teilweise auch, wollen aber im Grunde das Gute. Der telefoniert dann auch mit dem Teufel irgendwann Gott. Und da gibt's auch eine Szene, wie jemand in diesen Keller fährt oder in die Hölle fährt von dem Teufel und wo dann Hitler gefangen auf so einem Lager liegt und immer wieder gequält wird, wie ihm sehr schmerzhafte Gegenstände in den Anus geschoben werden und
all sowas.
Und er, also dieses ganze Leben in der Hölle wird eben dann auch noch beschrieben. Ich persönlich.
Da konnte sich John Niven ja wieder total ausleben, ne?
Genau. Das tut er auch. Aber das Thema ist nicht so schlecht. Und auch das Buch habe ich wirklich gern gelesen. Ich habe es auch als Hörbuch mir besorgt, weil es auch toll gelesen ist und das auch schon verschenkt und habe von allen, die das gelesen haben, immer nur gehört, das ist ja irgendwie Wahnsinn, dieses Buch.
Da fällt mir ein Gottwitz ein.
Ja, sag mal.
Ja, ein Typ ist am Nord-Ostsee-Kanal, ne? In Dithmarschen, guckt so den Schiffen hinterher und stellt plötzlich fest neben sich, da steht Gott. Und er denkt so, das kann doch nicht sein, das gibt's doch gar nicht. Und guckt so weiter, traut sich nicht, ihn anzusprechen. Und irgendwann doch so nach ein paar Minuten denkt er sich so, okay, jetzt spreche ich ihn mal an und sagt so, sag mal Gott, das gibt's doch gar nicht. Was machst du denn hier? Homeoffice, Alter, Homeoffice.
Hast Hast du noch eins von John Niven?
Ja, ganz kurz noch. Also ja, das bitte. Gebot der Rache, ich habe ja gesagt, ich bin darauf gekommen durch meine Kolumne, weil das jemand gelesen hat und davon erzählt hat. Und das hat mich sehr neugierig gemacht, das Gebot der Rache. Und da finde ich, schreibt John Niven ganz anders. Also dieses obszöne, perverse, drastische, das rückt ja total in den Hintergrund. John Niven entführt uns hier nach Kanada zu einer Familie, hat einen kleinen Sohn, der ist so 6-7 Jahre alt, so ungefähr. Und wir sind da also im verschneiten Kanada. Und die Familie hat einen Hund. Und das Buch fängt schon so an, du hast es mit einem lädierten Typen zu tun irgendwie, der jetzt rückblickend erzählt, was ihm passiert ist. Und er sagt, fangen wir mal an, ich glaube, die ganze Geschichte fängt mit dem Hund an. Und die Geschichte fängt so an, dass er irgendwann seinen Hund aufgeschlitzt und völlig ausgeweidet irgendwann auf der schneebedeckten Straße findet. Und sehr schnell merkt, das waren nicht irgendwie Wölfe, die den Hund irgendwie gefressen haben. Hier steckt mehr dahinter. Und das Buch ist so aufgebaut, also du bist eben halt in dieser Szenerie, er hat eine total hübsche, reiche Frau, wohnt in einem riesengroßen Haus, weil die Frau hat ganz, ganz reiche Eltern, Verleger, das sind Verleger. Und sie wohnen also in einem Haus mit 400 Quadratmeter Wohnfläche, voll der Wahnsinn. Leben da also in diesem kleinen Ort in Kanada. Und dann wird eben halt der Hund aufgeschlitzt gefunden. Und es gibt immer so Rückblenden zu seiner Schulzeit, wo er in Schottland war. Kind total streitsüchtiger, völlig versoffener Eltern, also ganz schlimmes Elternhaus. Und er gerät da auch an die falschen Freunde. Und das ist so ein Teil, also das springt immer hin und her, zwischen also Kanada und seiner Jugendzeit in Schottland. Wenn du halt weißt, der Titel ist Das Gebot der Rache, und wenn da ein Hund auf seinen Hund aufgeschlitzt gefunden wird, ja, und wenn es dann immer zurückgeht in seine Jugendzeit, wo sie also ganz schlimme Sachen gemacht haben, dann kommst du sehr schnell auf den Gedanken, da ist irgendetwas aus seiner Vergangenheit, das kommt da jetzt irgendwie auf ihn zu. Das ist auch ein Buch, was ich echt verschlungen habe. Weil du hast, und ich glaube, jeder, der viel Stephen King gelesen hat, der wird sich da auch an Stephen King erinnert fühlen. Weil
ich dachte das auch schon, als du vom Anfang von diesem Hund erzählt hast. Das klingt ein bisschen Stephen King-mäßig.
Ja. Und was ich finde, was bei Stephen King auch so ein bisschen unterschätzt wird, was gar nicht so benannt wird, ist, dass er konnte auch so gut so diese Psychogramme so schreiben. Also es gibt so ein Buch, Feuerkind heißt das, so Vater und Tochter sind da irgendwie unterwegs. Und Stephen King kann sehr gut dieses Innerfamiliäre, das kann der sehr gut entwickeln. Bei Shining war das auch ein ganz großes Thema, ne, wo der Familienvater ja Alkoholiker war und wo das dann wieder so durchkommt und wo dann auch so langsam der Hass auf die Ehefrau, die immer vieles auch besser weiß, spielt hier auch so ein bisschen so eine Rolle, er und seine Frau, die dann auch mal streiten und John Niven beschreibt das Verhältnis der beiden so, dass die Ehefrau immer bestimmt, wie gestritten wird und wann. Und wann der Streit auch aufhört. So nach dem Motto, weißt du was, ich bin dafür jetzt echt zu müde, ich muss morgen früh raus, ich will jetzt schlafen. Obwohl da noch vieles unausgesprochen ist. Und John Niven schafft es dadurch auch bei dir so eine Emotion auszulösen, dass du denkst auch als Leser, was für eine blöde Kuh. Das ist ja echt ätzend so. Also er kann das sehr gut und Stephen King konnte das auch und mich erinnert vieles an Stephen King. Das ist für mich, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, das große Problem bei John Niven. Wenn John Niven will, dann schreibt er wie Brad Easton Ellis, hier schreibt er wie Stephen King. Vielleicht tut man ihm damit auch Unrecht, aber die Parallelen sind halt da. Nichtsdestotrotz, schönes Buch, tolles Buch, Das Gebot der Rache, hat mir sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, du hast dieses perverse, obszöne, das hast du eben halt nur, wenn er über seine Schulzeit da schreibt. Da kann er ganz gut so hin und her switchen. Und dadurch hast du eben halt nicht nur das. Also nicht nur dieses drastische wie bei Kill Your Friends, sondern das Gebot der Rache kann ich wirklich unbedingt empfehlen. Hat mir wirklich super gefallen, hat mir Spaß gemacht, das zu lesen, weil es dann eben halt tatsächlich holt in die Vergangenheit ein und das wird sehr, sehr gut entwickelt. Von daher, mehr will ich jetzt dazu auch gar nicht sagen. Das Gebot der Rache, auch noch relativ aktuell, das Buch, kann ich wirklich unbedingt empfehlen, das Buch.
Man fragt sich immer bei John Niven, was ist jetzt die Moral von der ganzen Sache? Er widmet ja die letzten Seiten bei Straight White Male, kann ich nur so viel sagen, er dieses bisschen Selbsterkenntnis wird noch ausgearbeitet am Ende.
Ja.
Und dann gibt es die auch. Und ich frage mich immer, weil der ja wahnsinnig Spaß daran hat, anzuecken und auch Stress mit dem Verlag zu haben, wie auch seine Figuren. Er streitet sich mit diesen ganzen Schauspielern auch in A Straight White Male. Beleidigt eine Superstar-Schauspielerin, weil sie irgendwas an seinem Drehbuch ändern möchte. Später landet er dann noch mit ihr im Bett, weil sie das irgendwie dann auch toll findet, dass der so straight ist auf seine Weise. Es ist auf den letzten Seiten dann so, dass es da doch noch irgendwie eine Erkenntnis gibt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das bei Kill Your Friends ist, ob es irgendwie eine Moral. Ich denke nur manchmal, vielleicht ist das, das muss man ja jetzt machen. Das will der Verlag so. Ich frage mich, ob er das eigentlich auch so will oder ob er das vielleicht gar nicht, diesen Lebensstil oder das, was er beschreibt, so in Frage stellen möchte.
Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Die Geschichte oder die Moral bei Kill Your Friends, also erstes Mal, er kommt ja durch mit der Nummer, mit allem, was da so passiert. Ansonsten sehe ich da jetzt keine Moral. Ich sehe da einfach nur, eine drastisch geschriebene Geschichte, so Brad Easton Ellis-mäßig. Eine Moral gibt es da für mich eigentlich gar nicht. Mhm. Also du erfährst natürlich, du erfährst so ein bisschen was, wie die Musikindustrie funktioniert, wie, sagen wir mal so, wie Popkultur funktioniert oder zu funktionieren hat aus Sicht der Musikindustrie, oder so wie er das erlebt hat. Also dass eben halt doch kommerzielle Interessen das Spiel bestimmen irgendwo. Das ist jedenfalls der Bereich, wo er so tätig war. Das ist ihm da mehr recht als schlecht gelungen. Mein Eindruck ist auch, wenn John Niven in diesem Buch tatsächlich seine A&R-Manager-Tätigkeit verarbeiten muss, dann kommt man wirklich zu dem Schluss. Also das eine ist, also da war ein Menschenhasser am Werk, der mochte Menschen nicht, der mochte Künstler nicht. Ich glaube, du musst Künstler lieben, um da auch einen guten Job zu machen, um Künstler auch nach vorne zu bringen. Und John Niven beschreibt ja hier diesen A&R-Manager als zynischen, völlig verdorbenen, versauten Charakter, der eigentlich nur seinen eigenen Vorteil irgendwo sieht, aber scheinbar gar keine Ahnung von Künstlern hat, oder das ist ihm irgendwie verdorben worden. Ich glaube, er beschreibt hier einen Menschen, der schon Ahnung von Musik hat, der auch einen gewissen Anspruch an die Musik hat, aber die Musik, die Popkultur nach vorne bringt, damit kann er sich, glaube ich, nicht mehr identifizieren. Das ist das Problem dieser Figur, und deshalb ist sie so geworden, wie sie geworden ist, und möglicherweise ist auch John Niven damals so gewesen. Also hat viel Ahnung von Musik, liebt die Musik wahrscheinlich auch, aber liebt nicht das Business, was dahinter steckt, und kam damit nicht zurecht. Mhm. Weil, wie sonst kann es dir passieren, dass du eine Band wie Coldplay nicht nach vorne bringst? Es gibt ja Leute heutzutage, es gibt ja viele heute, die Coldplay hassen, weil aus einer Band, die mit ihrer Musik, die jeder nachspielen konnte, das hat ja diese Band groß gemacht, und jetzt ist es eine verdammte Stadionmusikband geworden, die viele deshalb auch nicht mehr mögen.
Ja, ich habe mal eine Kritik über einen, ich mochte die alten Coldplay sehr übrigens. Und die neuen finde ich jetzt nicht mehr so toll, weil das mir teilweise zu mainstreamig, zu poppig geworden ist. Aber ich habe mal gelesen, ich habe keine Lust in einer Rezension, ich glaube im Rolling Stone war das, über ein Coldplay-Album, wo der Rezensent geschrieben hat, ich habe keine Lust mehr weiter mir anzuhören, wie ein großartiger Sänger wie Chris Martin seine Stimme verschwendet. Und ich finde, dass da ist eine Menge dran. Diese Emotionalität, die ist ja einfach nicht mehr da, warum auch immer, die sich für diesen Weg entschieden haben. Aber wo wir über Moral gesprochen haben, lass mich noch eine Sache sagen zu Gott bewahre. Da ist für mich halt die Erkenntnis, die ist vielleicht auch jetzt nicht, danke John Niven, ich habe jetzt eine Erkenntnis, sondern es ist auch einfach klar, Jesus kommt zurück auf die Erde, will Gutes tun und scheitert wieder. Und im Grunde haben die Menschen sich einfach nicht verändert. Und das wird in dem Buch schon ganz gut transportiert. Das Wort fehlte mir. Ja.
Was mich halt noch interessieren würde, ich meine, du hast ja auch so eine Musikvergangenheit. Also was jetzt hast es ja auch aus erster Hand so miterlebt. Du kennst das Buch Kill Your Friends, du kennst die ganzen Exzesse, die John Niven da beschreibt, und du hast ja auch mitbekommen, dieses Kommerzielle, was das mit Musik und was das mit Künstlern machen kann. Kannst du das unterstreichen? Hast du das in ähnlicher Form? Ich meine, du warst bei MTV, du hast für Radiosender gearbeitet, du kanntest auch die Vorgänge bei Viva. Ich glaube, bei Viva hattest du auch gearbeitet, hast ja auch diese ganzen Mechanismen kennengelernt.
Ja, es ist alles genau so, wie da beschrieben. Nein, es ist so, ich war 2 Jahre lang bei MTV. Ich habe eine Zeit lang in London gearbeitet, dann später in Hamburg. Und es ist, was sich irgendwann ergibt, ist, du hast so viele Einladungen zu so vielen Konzerten auf der ganzen Welt. Du sitzt ständig in irgendwelchen Flugzeugen, fliegst irgendwo hin, guckst dir die Band an und die Band und die Band, bist hier auf irgendwelchen Plattenpräsentationen eingeladen. Der Tag hat 24 Stunden, die eigentlich zu kurz sind. An Schlafen ist teilweise nicht mehr zu denken. Du weißt manchmal nicht mehr, in welcher Stadt du bist und welche Band du gerade noch gesehen hast. Und dann spielt in London morgens um 3 noch irgendein Künstler, den du dir bitte auch noch angucken sollst. Und das ist ein Lebensstil, dem ich dann nach 2 Jahren fühlte ich mich auch auf eine Weise ausgebrannt. Und es ist die Dynamik, die da in diesem Buch beschrieben wird und dieser Druck, immer was Neues zu entdecken, immer am Trend der Zeit zu sein, Künstler, in Plattenfirmen heißen die auch oft nicht mehr Künstler, sondern dann ist es ein Produkt. Das macht es halt viel, viel einfacher, ja, auch wie über ein Produkt zu sprechen. Und es sind schon ganz viele Dinge da beschrieben in diesem Buch, die so sind. Natürlich, das mit den Morden und so, das ist ja jetzt über dem Roman geschuldet irgendwie.
Ja, ja, klar.
Aber dieser extreme Drogenkonsum, ja, den gibt es definitiv in der Musikbranche. Auch heute sicherlich nicht mehr so wie damals. Und auch dieses völlig bis zur Besinnungslosigkeit trinken und Drogen nehmen und so weiter, das habe ich alles so tatsächlich auch erlebt, ja.
Furchtbar.
Um das ehrlich zu beantworten. Ja. Ja. Und du stellst dir halt irgendwann die Frage, wie lange will ich das noch machen? Wie lange geht das jetzt hier noch so? Was mache ich mit mir? Was mache ich mit meinem Körper? Und was mache ich auch letztendlich mit meinem Charakter? Weil dieser Zynismus kommt einfach nur dadurch, dass du das kaum noch ertragen kannst. Und dann die Musikliebe, die ja auch langsam so verloren geht. Ich habe, wo ich im Nachhinein stolz drauf bin, dass ich diese Liebe nie verloren habe, da waren ganz viele bei, die haben sich einfach überhaupt nicht mehr für die Musik wirklich interessiert. Die haben nur noch geguckt, was ist hier der heißeste Scheiß und was ist kommerziell erfolgreich.
Wie kann man drauf
spielen? Du bist natürlich dann auch irgendwann in so einer Position, wenn du bei MTV was zu sagen hast, dass du entscheidest, was wird jetzt ein Hit und was nicht. Und diese Macht, und wenn du irgendwas mit Musik machen wolltest in deinem Leben, und ich liebe Musik, ich wollte das immer machen, und du kommst irgendwann in diese Situation, dann musst du auch gucken, dass du das nicht missbrauchst. Aber diese Frage stellt sich gar keiner mehr.
Aber welchen Hit hast du denn da reingebracht zum Beispiel? Welcher große Hit ist deshalb ein großer Hit geworden, weil du bei MTV gesagt hast, das muss in die Hot Rotation?
Also das wäre jetzt, es war, du bringst mich in eine schwierige Situation, weil das jetzt so wirkt, als würde jetzt hier derjenige einen Podcast machen, der früher die großen Hits gemacht hat. So ist es natürlich nicht. Aber ja, wir haben natürlich, wir waren die Ersten, die Wannabe von den Spice Girls gespielt haben. Ja. Wir haben Oasis gespielt, Wonderwall, fanden wir alle so toll, dass wir das gespielt haben. Ich glaube, dass es ein großer Verdienst war, wir haben sicherlich Radiohead groß gemacht, aber wirklich wir, nicht ich. Ne? Ich habe das vielleicht mit entschieden am Ende, aber letztendlich war es dann eine ganze Maschinerie, die dahinter steckte. Aber es waren halt diese in den 90er Jahren groß gewordenen Musiker. Es waren dann auch auf eine coolere Weise Massive Attack irgendwie, die wir sehr, sehr viel gespielt haben. Und es waren eigentlich, wenn du die Top Ten anguckst der 90er Jahre, was da alles war, und das waren ja schreckliche Sachen, muss man ja auch mal sagen. Das waren furchtbar, diese Rapper mit einem Mädel an der Seite, die dann so eine schreckliche Hookline gesungen haben, die dann irgendwas gecovert haben, dann haben irgendwie
Papa Bär,
genau, dieser ganze Müll, der da plötzlich war, oder Samba de Janeiro und dieser ganze, weißt du, das kam dann rein, und wenn du das gespielt hast, dann wusstest du, dass das die nächste Woche in den Top Ten ist. Und wenn du es nicht spielst, dann ist es da eben nicht.
Ja, ja.
Und diese Machtposition, die hast du in der Plattenfirma natürlich nicht, weil du ja erstmal derjenige bist, der die unter Vertrag bringt. Aber dann bist du ja damit beschäftigt, diese ganzen Musikchefs, die Radiosender, die Musikfernsehsender, die es damals gab, zu überzeugen, das zu spielen. Und natürlich, wenn du so viel Kohle einnimmst, dann bist du natürlich auch dich daran zu versuchen, diese Leute zu bestechen. Wenn sie da kein Geld annehmen oder irgendwelche Jeansjacken, auf denen Tina Turner oder Blur hinten draufsteht, nimmt, dann fliegst du die halt irgendwo hin und sagst, hier, guck mal, Guns N' Roses auf dem Sunset Boulevard, ist doch cool, du warst dabei. Wir haben damals Van Halen gesehen bei einem Konzert, da sind die nur für uns da hingekommen und haben da gespielt für diese ganzen abgehalfterten Musikchefs der Welt, die von MTV dann nach L.A. geflogen sind. Da war ich zufällig dann auch mit bei und dann spielten da Van Halen. Nur so einfach mal. Die sind dann da so aufgetreten, weil sie natürlich sich immer davon erhofft haben, wenn MTV uns spielt, dann wird's wieder ein Hit.
Ja, so eine ähnliche, sowas habe ich auch mal mitgemacht, sowas ähnliches damals noch mit Ray Garvey, wie hieß seine Band noch? Rayman.
Rayman, ja.
Ja, ja, da wurden wir nach Dublin eingeladen. Für ein paar Tage. Ja, das ist schon echt so rückblickend, das ist ja schon Wahnsinn. Ne? Ich meine, du wirst dann, das ist genau das, was du sagst, du wirst ständig eingeladen, eben halt auch zu Sondergeschichte dann, ein paar Tage Dublin. Ich glaube, das waren 3 Tage Dublin mit Programm rundum. Dann hast du Rayman gesehen, mehr oder weniger in einer Kneipe, also eine eher kleinere Location. Und da hast du richtig gesehen, was das für eine Rampensau ist. Das war schon beeindruckend zu sehen. Aber du hast dich schon gefragt, ne? Also eigentlich ist das ja schon am Rande der Bestechlichkeit hier. Also man wird eingeladen, man wird hier rundum versorgt und in tollen Hotels untergebracht, damit man eben halt das gefälligst gut zu finden hat und dafür zu sorgen hat, das noch bekannter zu machen. Das erinnere ich noch sehr genau, das war echt eine unglaubliche Reise. Aber ich kann mich auch noch an einen Moment erinnern, weil du gerade sagtest, naja, und dann geht man halt mit den CDs los zu den Radiosendern und muss dafür sorgen, dass das gespielt wird. Ich kann mich da noch dran erinnern, da war ich Volontär bei Radio Hamburg und ich habe einen Großteil meines Volontariats in der Musikredaktion verbracht. Und ich weiß noch, dann kam wieder so ein Tag, also wo dann wieder die Plattenpromoter von den Musikverlagen zu uns kamen, um halt uns eben halt Sachen vorzuspielen. Und das war dann tatsächlich so, also die Musikredakteurin hat dann eben halt eine CD nach der anderen in den CD-Player, man hat kurz reingehört und kurz gesagt, nee, das ist nichts für uns. Ja, die können wir mal mitnehmen, das ist sowas für die Abendschiene oder so.
So nach 20 bis 30 Sekunden meistens schon.
Ja, genau. Und dann habe ich da so dabei gesagt, also ich durfte dann dabei sein, so, ne, komm doch mal mit, guck dir das mal an, wie das hier so läuft und so. Und dann haben sie Und dann hatten sie damals Macy Gray dabei.
Ja.
Und dann haben wir das eingelegt. Und ich sofort, so nach 10 Sekunden, fast schon losgebrüllt, ganz euphorisch, das wird ein Hit! Das müssen wir spielen, das ist ja super, so ungefähr. Ne? Also Macy Gray,
das ist Steven Stale Fox.
Ja, genau. Und meine Musikredakteurin guckt mich so an und so. Und ich weiß gar nicht mehr, was sie dann noch selber dazu gesagt hat. Und ich weiß noch, dann war diese Session da vorbei. Ich habe dafür jetzt keinen Ärger gekriegt oder so, dass ich mich da so euphorisch eingemischt hatte. Und ich weiß auch, dass die von der Plattenfirma mir dann die CD geschenkt haben. Und was ich vor allem weiß, ist, dass das ein riesengroßer Hit wurde und dass wir den auch gespielt hatten. Das weiß ich noch. Sie bekam ja, glaube ich, sogar einen Grammy für die Nummer.
Ja, ich meine, ich war in Spielhallen eingeladen, weil irgendwie Game of irgendwas hieß oder Lucky Lucky Number. Und dann wurdest du eingeladen, hast Geld gekriegt und dann konntest du das Geld da verzocken und hast ein T-Shirt hinterher gekriegt von der Band oder irgendeine Geldbörse. Und also die haben sich halt auch viel einfallen lassen oder irgendwelche Bademäntel und so. Es gab Leute, die waren komplett eingekleidet mit Klamotten von irgendwelchen Künstlern. Bis auf die Michael Jackson Unterhose hatten sie irgendwie alles an.
Ja, unglaublich.
Und ich finde, wenn man das alles so hört, das ist so, ich bin so froh, dass das vorbei ist. Weil ich das so künstlerfeindlich finde. Auch genau dieses, was du gerade beschrieben hast, da steckt ja, wenn das jetzt nicht so ein Massenprodukt ist, steckt da ja Liebe mit drin. Da hat jemand eine Macy Gray, die kann ja singen. Die hat lange, lange gesungen. Die hat sich wahrscheinlich den Arsch abgespielt auf irgendwelchen Bands, in irgendwelchen Clubs.
Ja.
Und dann kommt da halt so ein Musikredakteur, der eigentlich nur so Radio hört und ein bisschen Musik hört und soll das dann da so entscheiden.
Ja.
In kürzester Zeit. Und dann werden Witze gemacht und so. Und dann ist das auch keine Künstlerin, sondern irgendwie, ja, wir haben hier ein neues Produkt. Und das ist alles so musikfeindlich. Und ich finde es so gut, dass Künstler inzwischen viel, viel mehr selbst entscheiden können und selbst Dinge in die Hand nehmen können.
Richtig. Na hier, wie heißt sie? Billie Eilish?
Ja, Billie Eilish, ja.
Billie Eilish, genau. Das ist ja das Beispiel. Ne? Also das ist ja eine Künstlerin, die anfing, ich glaube, erst mit Cover-Songs irgendwie, die einfach bei YouTube reinzustellen und dann mit eigenen Sachen. Und so quasi im Alleingang groß wurde. Ne? Ja. Das ist natürlich die heutige Zeit. Aber ich weiß auch noch mal zu diesen Einladungen, weil ich fand das auch so krass. Wir wurden mal eingeladen zu einer Rosenstolz CD-Präsentation.
Oh, wie schrecklich.
Und ich dachte so, ja, okay, also sehen wir dann Rosenstolz oder was. Aber das war dann so, dass wir in ein Studio eingeladen worden sind, nach Eimsbüttel. Das ist, glaube ich, sogar ein relativ bekanntes Studio. Da waren schon ganz große Künstler. Ja. Es kann sogar sein, dass die Depeche Mode da auch mal waren.
Ja.
Und da ein großen Teil ihrer, war das Some Great Reward oder so, auf jeden Fall eine ihrer früheren LPs damals eingespielt haben. Da hatte ich mal gelesen übrigens, dass Martin Gore und Dave Gahan sind damals sogar immer abends in irgendein Hotel gegangen. Martin Gore hat sich immer an das Piano gesetzt und dann haben sie da irgendwie gespielt. Da würde mich mal interessieren, welches Hotel das war. Aber jetzt mal davon ab. Und die waren, glaube ich,
auch. Martin Gore hat übrigens gerade ein neues Album gemacht.
Ja, die waren, glaube ich, auch in dem Studio, wo ich damals Rosenstolz hören musste. Und dann wurde tatsächlich nur die CD eingeworfen. Du konntest dir irgendwas zu trinken nehmen und was zu essen und musstest die CD von vorne bis hinten durchhören.
Genau.
Und das war ja teilweise echt ziemlich.
Aber das ist auch mal gut.
Ja, und dann ist aber auch mal gut. Wobei, die war schon fett produziert, die CD. Das muss man schon sagen. Also rein vom Sound her, das war schon ein fetter Sound. Ne? Aber halt auch wahnsinnig depressive Musik teilweise. Und ich war damals auch nicht in einer sehr guten Verfassung und musste also diese depressive Musik hören und war danach echt ein bisschen fertig auch. Und dann ging es ins Fischereihafen-Restaurant zum Essen.
Ja, typisch. Und,
ja, genau. Und genau. Wo ich dann auch dachte, ey, sag mal, geht's noch? Ja.
Mhm. Da siehst du aber, wie wahnsinnig viel Geld da verdient wurde. Was für eine riesige Maschinerie das war.
Ja, und verprasst wurde.
Das hat sich also ich am Ende meine, des warum, Tages
warum,
immer gelohnt.
Warum, ja, aber warum lädt man die dann alle noch ins Fischereihafen-Restaurant ein? Das ist doch völlig überzogen.
Das ist der Bestechungsteil.
Ja, ja. Ja, weil sonst wahrscheinlich auch die ganzen, ich sag mal, so abgefuckten Journalisten sagen würden, ja, wenn ich da nur die CD anhören will, gehe ich da gar nicht hin. Also ein bisschen hier was zu essen muss schon sein. Ich habe auch mal irgendwo den Satz gelesen, du musst Journalisten immer, es muss immer was zu essen geben, sonst kommen die nicht.
wenn jetzt so jüngere Leute hier unseren Podcast so lange durchhören, bis jetzt immer noch dabei sind, ne, dann denken sie echt hier, Opa erzählt vom Krieg.
Ja, genau.
Das ist wirklich vorbei, diese Zeit. Und das hat auch viel Gutes, dass das mal vorbei ist. Weil das hatte eine Dynamik, die nicht mehr normal war.
John Niven und seine ganzen gesammelten Werke. Wir werden das wahrscheinlich an anderer Stelle nochmal wiederholen. Es gibt ja viele, viele tolle Schriftsteller, die eine ganze Reihe von Büchern geschrieben haben, wo wir ja auch mal so einen Überblick mal wieder liefern können.
Sagt uns gerne mal Bescheid. Was ist eurer Meinung nach ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin, die wir hier mal ehren sollten, wo wir uns mal mit mehreren Büchern beschäftigen wollten. Und wir haben heute, wir haben ja nicht hier fünf Bücher empfohlen von John Niven, sondern wir haben uns versucht, auch ein bisschen kritisch damit auseinanderzusetzen. Und diese Punkte, die erfüllt John Niven halt auch. Das kann man gut finden und vieles findet man halt auch nicht so gut an dem. Und das braucht aber die Literatur. Das brauchen Bücher. Ich bin begeistert, wenn Leute diesen Mut haben, so drauf zu sein. Das muss man nicht alles gut finden. Aber ich finde, nur so entwickelt sich auch mal was weiter.
Ja, erschien übrigens bei Heiner Hardcore. Da passt es auch gut hin.
Ja. Das stimmt. Ich habe noch eine Sache habe ich noch über John Niven in einem Interview gelesen, dass er, da ging es auch um diesen Vergleich zu Bret Easton Ellis, der American Psycho ja geschrieben hatte und der dann eben sich selber vor sich so geekelt hat und diesen Patrick Bateman, die Hauptrolle, so inhaliert hatte, dass der dann auch teilweise sich so schon gefühlt hat und dieses Gefühl ganz schrecklich fand. Und da hat John Niven gesagt, also er kommt nicht aus seinem Schreibzimmer und ist Stephen Stelfox. Er ist dann schon der John Niven. Also ich glaube, er hat sicherlich einen Hang, so zu sein, aber ich glaube, er ist ein ganz lustiger Typ.
Ja,
ja, das war unsere neueste Special-Ausgabe von Zweimannbuch. Danke fürs Zuhören und bis bald.